Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt, Karriere läuft. Dieser Podcast der Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? In unserer heutigen Folge wird uns Annika Balies ihre ganz persönliche Antwort auf diese Frage geben. Annika hat bis 2005 angewandte Kulturwissenschaften an der Leuphana studiert. Mittlerweile leitet sie die Agentur für IT-Marketing-Beratung Pier 9 in Kiel. Sie ist dort insbesondere auch für die Strategieberatung im Unternehmen und für die Workshops zuständig. Ich freue mich sehr, Annika heute als unseren Gast begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Annika.
Dankeschön.
Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Mich würde ganz zu Anfang einmal interessieren, wie sieht eigentlich so dein Arbeitsalltag als Leiterin einer Agentur aus? Was machst du tagtäglich?
Das hängt natürlich auch sehr stark davon ab, was für Anfragen wir reinbekommen. Wir haben verschiedene Schwerpunkte natürlich in unserer Agentur. Zum einen sind wir eine Full-Service-Marketing-Agentur und Beratung. Das heißt, wir decken sehr viele verschiedene Gewerke ab. Und dementsprechend, wenn Anfragen eben für diesen Teil der Agentur kommen, dann ja, bewerten wir gemeinsam die Anfragen mit meinem Team und schauen dann, wer von welchen Spezialisten aus meinem Team am besten diesen Kunden beraten können und betreuen können. Oder wir haben noch ein zweites Standbein sozusagen und arbeiten mit großen Herstellern, IT-Herstellern, Channel-Marketing-Projekte aus. Das ist dann vor allem mein Bereich. Und ja, da machen wir jetzt in Zeiten von Corona alles natürlich online, aber sonst Workshops und besprechen gemeinsam, was für neue Programmatiken man aufsetzen könnte. Und kümmere mich also in erster Linie um neue Kunden, um die Weiterentwicklung der Agentur, was neue Kunden und New Business angeht und habe natürlich auch die Personalthemen bei mir. Wer passt zu uns? Wo müssen wir uns weiterentwickeln? Wo brauchen wir noch mehr Spezialisten? In welchem Bereich? Und ja, Teamcalls, verschiedene Themen, die auch geklärt werden müssen. Also das ist ein ganz bunter Blumenstrauß.
Das klingt sehr interessant. Du hattest gerade angesprochen, dass du insbesondere fürs Channel Marketing zuständig bist. Was stelle ich mir denn genau unter Channel Marketing vor?
Da gibt es natürlich verschiedene Gesichtspunkte, die man sich anschauen muss. Also in welchem Markt, wo reden wir jetzt gerade von Channel Marketing? Da, wo ich jetzt herkomme aus der IT-Landschaft, da hat es eben eine ganz spezielle Dynamik, die Arbeit der Partner, Vertriebspartner von so einem Hersteller. Ich versuche es aber jemandem, der das noch nie gehört hat, immer so zu erklären. Stellt euch die großen Autohäuser vor, die Autohersteller und dann die vielen Autohäuser, die man so kennt aus der lokalen Region. Und da kann ja nicht jeder komplett eigenes Marketing machen. Das ist ja gar nicht finanzierbar. Insofern stellt der Hersteller an sich, ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel, VW stellt dann eben entsprechend vieles zur Verfügung, wo sich die ganzen vielen VW-Einzelhändler sich eben dieser Dinge bedienen können. Früher war es der klassische Katalog, wo man dann seinen individuellen lokalen Stempel hinten drauf gepackt hat. So, das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass der Hersteller selber unterstützt die vielen Vertriebspartner draußen, einfach weil er anders skaliert kann, weil er andere Teams dort zur Verfügung hat und kann so ermöglichen, dass die vielen Vertriebspartner draußen mit überschaubarem Marketingbudget trotzdem aber sehr gutes Marketing machen können. Das ist so ein bisschen die Idee vom Channel Marketing und das finde ich also nicht nur für die IT-Branche, sondern eigentlich auch, das lässt sich ja auf ganz, ganz viele andere Bereiche auch übertragen, ein unheimlich spannendes Feld, weil man eben sehr viel skalieren kann und sehr viel erreichen kann auch.
Wie stelle ich mir denn ein konkretes Projekt in diesem Bereich vor?
Das ist so ein bisschen dem Hintergrund auch von Pier 9 geschuldet. Ich habe 3 Jahre, bevor ich die Agentur gegründet habe, im Channel Marketing bei Microsoft gearbeitet. Und dort ging es darum, dass man die Microsoft-Partner, also die IT-Häuser, Distributoren und andere Partner dort mit Marketing-Programmatiken unterstützt. Also dass man schaut, was man seitens des Herstellers an Marketing-Support schon bereits vorbereiten kann, sodass die Partner auch das ein oder andere leichter übernehmen können, um dann deren Marketing zu verbessern. Also klassisches B2B-Geschäft. Und das ist auch das, was wir heute jetzt eben auf der anderen Seite als Agentur machen, auch immer noch mit einer Microsoft zusammen, aber eben auch mit anderen Herstellern, die Channel-Marketing tun, dass man einfach guckt, dass man draußen die Vertriebler in diesem zweistufigen Vertriebssystem bestmöglich unterstützt mit Aktivitäten, aber auch zum Teil mit Bausteinen und mit skalierbaren Produkten. Das ist schon auch ganz wichtig, sodass eben auch jeweils die Hersteller sich gut dargestellt fühlen, aber auch wissen, gutes Marketing steigert natürlich auch die Verkaufschancen am Markt und dass man da eine Win-Win-Situation auch herstellt.
Das heißt also, ihr habt einerseits feste Partner, mit denen ihr regelmäßig zusammenarbeitet und andererseits habt ihr dann quasi immer wieder neue Kunden, die auf euch zukommen, mit denen ihr Projekte macht?
Genau, ein ganz gesunder Mix, denke ich. Man schaut immer natürlich als Agenturleitung auch, dass man große Key Accounts hat und Etats, wie man ja so schön sagt. Und parallel freut man sich einfach auch, wenn vielleicht auch mal ein kleineres Unternehmen auf einen zukommt oder ein Start-up oder auch ein bisschen was Branchenfremdes mal, dass man auch ein bisschen so aus seinem Tunnelblick mal rauskommt und auch mal ein bisschen rechts und links gucken kann. Ganz selten haben wir auch mal eine B2C-Anfrage. Das ist dann auch mal ganz schön. Aber meistens, und das Hauptbusiness bezieht sich natürlich schon so auf unseren Kernmarkt.
Das klingt sehr gut. Du hattest vorhin auch angesprochen, dass ihr Workshops anbietet. Für wen sind denn diese Workshops? Könnte quasi auch jemand, der sich einfach insgesamt für Marketing interessiert, zu euch kommen oder sind die dann speziell für eure Kunden?
Ja, das ist unterschiedlich. Natürlich, wenn wir einen neuen Kunden haben oder einen Bestandskunden und wir haben ein neues Thema, dann muss man sich natürlich zusammensetzen und klassischerweise dann brainstormen und gemeinsam Strategien und Möglichkeiten entwickeln. Das macht man eben am schönsten wieder gemeinsam in einem Raum irgendwann, aber es geht natürlich jetzt im Moment auch alles online. Aber was wir auch schon gemacht haben, sind einfach Fach-Webinar-Reihen, wo wir zu verschiedenen Fachthemen, die wir anbieten, auch Webinare anbieten oder ja, für jemanden, der auf uns zukommt und sagt, er möchte einfach mal eine aus dem Stand eine Marketingberatung für eine Stunde oder zwei. Das würde ich sagen, geht im weitesten Sinne auch als Workshop. Das können wir auch mal telefonisch machen. Also auch da kommt es einfach eher darauf an, ob wir mit unserem Know-how den jeweiligen Kunden oder den Anfragenden dann bestmöglich unterstützen können.
Das klingt auf jeden Fall sehr breit gefächert. Da würde mich besonders interessieren, was macht dir denn so am meisten Spaß an deinem Job?
Mir persönlich?
Genau.
Ich bin ein ganz großer Fan von meinem Team. Ist natürlich auch handverlesen. Also die Zusammenarbeit tatsächlich mit diesem tollen Team, das ist meine große Leidenschaft. Manchmal sagen wir schon, wir könnten auch was ganz anderes machen. Hauptsache, wir würden es in diesem Team machen, weil wir alle schon sehr viel Erfahrung haben auf dem Arbeitsmarkt und mir so ein bisschen selber meinen perfekten Arbeitgeber jetzt natürlich bauen konnte über 12 Jahre. Und jeder bringt so die Erfahrung aus seiner Arbeitswelt mit. Und also ich bin kein Mikromanager, jeder hat so seinen eigenen Bereich und arbeitet maximal auch selbstbestimmt. Und man trifft sich dann 2-mal die Woche im Moment telefonisch und per Live-Konferenz und klärt die Themen, die geklärt werden müssen. Aber wir haben sozusagen gar keine Hierarchien oder sehr flache, wie man so schön sagt, und unterstützen uns und ist auch ein bisschen, ja, Bring- und Hohlschuld bei uns. Also tatsächlich die Arbeit mit diesem Team gefällt mir sehr gut und meine ganz persönliche Leidenschaft ist noch immer New Business. Also wenn neue Anfragen reinkommen, wenn ich nochmal ein bisschen auch gechallenged werde, so was mein Tellerrand zu gucken und so das Altbewährte, sage ich mal, mit dem Neuen zu verknüpfen, was jetzt einfach auch im Online-Marketing neu dazukommt. Das sind so die Sachen, die mich am meisten inspirieren.
Das klingt sehr gut. Gerade wenn du angesprochen hast, dass du quasi Herausforderungen liebst, was sind denn für dich persönlich die größten Herausforderungen in deinem Beruf?
Bürokratie ist überhaupt nicht mein Thema, aber wir leben ja nun mal in Deutschland, das ist ja auch gut so und da wird alles bis ins Kleinste dokumentiert und überprüft und zum Glück habe ich da ganz, ganz tolle Menschen, die mich dabei unterstützen. In der Startphase macht man ja alles noch selber, bis zu jedem Beleg einkleben und einreichen und ja, es gibt da einfach Dinge, die man als Unternehmen zu tun hat und das ist grundsätzlich auch richtig so, nur das sind eben Themen, die mich immer sehr, sehr viel Anstrengung kosten, weil ich da eben nicht frei denken kann, da gibt es vorgegebene Schemata. Das ist jetzt nicht so mein Lieblingsbereich, aber es gehört einfach dazu. Und ich bekomme zum Glück Unterstützung.
Von einem sehr guten Team, wie du gerade erzählt hast. Was mich auf jeden Fall auch interessieren würde, du hast vorhin angesprochen, du bist jetzt 12 Jahre in der Selbstständigkeit und klingst insgesamt auch sehr begeistert. Was ist denn für dich besonders attraktiv dabei, selbstständig zu sein? Denn auf der anderen Seite hast du ja auch gesagt, das ist auch sehr viel Arbeit.
Ja, das macht sich natürlich nicht von alleine, gerade in der Anfangszeit. Also das ist klar, man hat auch, keiner kann einem eine Sicherheit geben. Selbst die erfolgreichsten Unternehmen, die viel richtig gemacht haben und sich in dem Sinne nichts zu Schulden haben kommen lassen, können auf einmal in Situationen geraten, wie wir jetzt auch in 2020 gesehen haben, wo viele Branchen, viele Unternehmer, ohne jemals, sag ich mal, was falsch gemacht zu haben, auf einmal sehen müssen, wie sie über diese Zeit kommen. Also das ist schon herausfordernd, aber das ist, glaube ich, auch der Teil, was für mich den Reiz ausmacht. Und was ich persönlich auch sehr genieße, ist, dass man sich eben kontinuierlich weiterentwickeln kann. Also man ist sehr frei in dem, wenn man selber das bestimmen kann, ist man ja sehr frei in dem, wo man Schwerpunkte setzt, wie man den Tag gestaltet auch, auch von den Zeitabläufen her. Das ist natürlich im Angestelltenverhältnis selten der Fall, dass jemand so frei, wie wenn es deine eigene Firma ist, sagen kann, auch mit wem möchte ich zusammenarbeiten, wie möchte ich arbeiten, wie sind die Workloads, wann möchte ich mal ein bisschen Gas rausnehmen, wann möchte ich vielleicht mit dem Team mal wegfahren, wann möchte ich aber auch sagen, wir bündeln diesmal Ressourcen. Also dieses große Maß an Freiheit, was natürlich nur gegeben ist, wenn der Laden auch so weit läuft. Sonst ist das natürlich auch manchmal herausfordernd, unter Druck kann man nicht mehr ganz so frei sein. Aber das sind so, würde ich sagen, die Dinge, die ich als herausfordernd, aber eben auch als sehr schön empfinde in der Selbstständigkeit.
Wie kamst du denn damals auf die Gründungsidee?
Das war im Grunde genommen eine ganz pragmatische Entscheidung. Das war nicht im Sinne von, ach, ich gründe mal ein Startup und habe eine Idee, die die Welt noch nicht gesehen hatte. Das sind auch andere Logiken dahinter und da braucht man auch in der Regel andere Finanzierungssysteme und das ist ein anderer Start in so ein Unternehmen. In dem Fall war ich, wie gesagt, selber Channel Marketing Manager bei Microsoft und wir brauchten tatsächlich draußen mehr Agenturen, die dieses System verstanden haben, dieses B2B und dieses Channel-Marketing-System, gerade für IT-Softwarehersteller. Da waren nicht so viele Agenturen darauf spezialisiert und es gab sehr, sehr viel zu tun. Und abgesehen davon wollte ich aus privaten Gründen wieder in den Norden. Ich bin gebürtige Kielerin und hatte dann ein paar Jahre in München verbracht und hatte sowieso nicht, sag ich mal, so eine fürchterliche Angst vor Gründung. Ich hatte mir das immer schon ganz spannend vorgestellt und hatte die komfortable Situation, dann auch schon mit einem Beutel voller Aufträgen starten zu können. Das gibt einem natürlich am Anfang ganz viel Ruhe. Und ich konnte im Wesentlichen dann erstmal freiberuflich das weitermachen, was ich vorher im Angestelltenverhältnis gemacht hatte. Und insofern hatte ich dann fast einen sanften Übergang. Das klappt nicht immer so, aber jetzt in meinem Fall war das so der Weg.
Das klingt sehr gut. Du hattest gemeint, du hattest am Anfang schon viele Aufträge. Hattest du die vorher quasi schon angesammelt für deinen Start oder haben einfach so viele sich direkt bei dir gemeldet und gesagt, oh, wenn du gründest, dann bin ich auch dabei?
Ach, das ist auch eine schöne Vorstellung, aber es war eigentlich ganz pragmatisch. Ich habe das mit meinem Arbeitgeber damals ganz offen besprochen. Also ich habe da keinen sozusagen hängen lassen und ich habe das nicht für mich so ausklabüstert und war auf einmal weg, sondern wir haben ganz offen über das gesprochen, was wir im Markt brauchen. Ich habe meine Nachfolge mit ausgebildet und dann haben wir eigentlich alle gemeinsam gesagt, das und das ist das, was gebraucht wird. Und dann gab es eben auch schon die ersten Projekte, die sozusagen von mir fortgesetzt werden mussten. Also insofern war es jetzt auch nicht so, wenn du jemals dieses Produkt an den Markt bringst, kaufe ich es sofort. So war es eigentlich nicht, sondern es war fast erstmal wie ein Outsourcing. Und daraus hat sich dann einfach mehr entwickelt und irgendwann auch eine gewisse Emanzipation, sag ich mal, von meinem ehemaligen Arbeitgeber. Irgendwann muss man dann auch weiterziehen und auch gucken, gibt es andere Hersteller, gibt es andere Möglichkeiten, andere Partner, dass man irgendwann dann auch von dieser Nabelschnur so ein bisschen wegkommt. Aber nicht ganz. Also es ist nach wie vor einer meiner geliebtesten Kunden. Das natürlich schon.
Ja, das klingt sehr gut. Ich hatte gesehen, dass sich quasi gerade auch die Themen Marketing und Projektmanagement auch durch dein ganzes Studium gezogen haben. Du hast schon während des Studiums und vor dem Studium in diesem Bereich gearbeitet. Wie kamst du damals denn überhaupt dazu, da anzufangen?
Ich habe mein Berufsleben mit einer ganz anderen Ausbildung gestartet. Nach dem Abitur in Heikendorf bei Kiel bin ich nach Hamburg und habe erstmal Hotelfach gelernt. Ich wollte etwas nicht Verkopftes, ich wollte in die Praxis und das hat mir auch tatsächlich sehr viel Freude gemacht. Ich fand das spannend, ich fand es bunt, gerade in einer Stadt wie Hamburg im großen Hotel zu arbeiten. Das war eine ganz, ganz inspirierende Zeit, muss ich auch sagen. Aber irgendwo bin ich ein rastloser Mensch und es musste weitergehen. Und das war auch damals die Zeit in den 90ern noch von den großen Agenturen in Hamburg. Das hat sich ja ein bisschen gewandelt, die Agenturlandschaft, auch mit den großen internationalen Agenturen. Aber damals war das noch die Heimat. gewisse Phase und da konnte man sehr gut einen Quereinstieg machen. Da wurden Hotelfachleute gerne genommen, viel arbeiten für wenig Geld zu allen möglichen Arbeitszeiten. Das war etwas, was die Agenturlandschaft damals brauchte und was wir Hotelfachleute ja geben konnten. Insofern habe ich einfach ohne besondere Vorkenntnisse einen Quereinstieg gemacht in diese Agenturwelt. Vieles fand ich sehr spannend. Vieles war nicht ganz mein Fall. Auch gerade dieser B2C-Geschmack an der Sache, das war nicht ganz mein Feld. Also auch da war ich eher die Konservative schon. Da zeichnete sich schon ab, dass wenn B2B eher mein Feld wird. Dann habe ich aber gedacht, so ohne Studium kommst du auch in der Agenturlandschaft nicht weiter. Da muss nochmal was obendrauf gesetzt werden. Und dann habe ich sozusagen spät mit 25 nochmal mich umgeschaut, was es dann so für bunte Studiengänge im Raum Hamburg gibt und bin damals auf die angewandten Kulturwissenschaften, das war damals noch ein Magisterstudiengang und noch nicht Bachelor und Master, aufmerksam geworden in Lüneburg, habe mich ein bisschen schlau gemacht und dachte, das ist eine tolle Ergänzung, gerade weil ich auch wusste, dass ich während des Studiums auch weiterarbeiten würde und das ließ sich dann auch tatsächlich, es war anstrengend, aber es ließ sich gut kombinieren.
Und dann bist du quasi in der Zeit auch ins Marketing eingestiegen und dann eigentlich auch immer dabei geblieben, oder?
Ja, tatsächlich. Also in der Agentur ist es ja, Marketing ist ja ein breit gefächerter Begriff. Da habe ich natürlich so die ersten praktischen Einblicke bekommen. Damals waren ja auch Online-Themen noch gar nicht so präsent. Das war noch so ein bisschen eine andere Welt, auch mit Pappen und von der Kreation her. Dann im Studium hatte ich auch den Schwerpunkt Marketing und internationales Marketing. Das hatte mich tatsächlich am meisten interessiert. Und in dem Feld bin ich dann ja auch geblieben. Als ich mich dann nach dem Studium beworben habe, hatte ich mich auch ganz klar für Marketing-Themen beworben und war dann ja in der IT-Branche gelandet.
Was mir da einfällt, du hast gerade angesprochen, dass das damals noch ganz anders mit dem Marketing war, auch bezüglich des Internets. Was waren denn so die größten Unterschiede zu heute?
Ja, heute reden wir ja fast nur noch online. Heute müssen wir die technischen Hintergründe verstehen beim Online-Marketing, Verlinkungsstrategien, die Ad-Landschaft, Social Selling. Das sind heute die Themen, wie man, vertriebsunterstützendes Marketing macht. Das sind ganz andere Dynamiken und das war damals anders. Damals war es die Welt der großen Kreativagenturen mit großen Etats und auch das Feld eben, wo ich war in den Agenturen, war eben auf große Kampagnen, die man auch draußen dann als Kunde auch kannte. Da gab es auch noch die Zigarettenlandschaft und so weiter. Das war nochmal eine ganz andere Welt und andere Schwerpunkte. Viel Media, also viel auch für Filmproduktion oder für Fernsehwerbung, Radiowerbung. Und heute liegen die Schwerpunkte ja auf, das sind ja Bereiche dazu gekommen, die gab es damals ja gar nicht. Werbung in Videospielen oder Instagram, Pinterest, das sind Sachen auch, das ist jetzt nicht so sehr unser Feld, aber es sind auch Bereiche natürlich. Facebook war völlig, völlig neu, Werbung über Facebook zu machen, auch im B2B-Sektor. YouTube hat am Anfang jeder belächelt, so vor noch zu 10 Jahren, sag ich mal, war das noch ganz untypisch, sich vorstellen zu können, solche Medien zu nutzen für B2B-Marketing. Also da ist eine unglaubliche Entwicklung jetzt natürlich in den letzten 15, 20 Jahren gewesen.
Da hast du auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit miterlebt. Und was mich nun auch interessieren würde, ist, wenn es nun Leute gibt, die hier zuhören und sagen, oh, das, was du machst, das interessiert mich total. Was müssten denn so Berufseinsteiger mitbringen, um bei euch einsteigen zu können?
Um bei Pier9 starten zu
genau.
können. Ja, also Berufseinsteiger, das ist tatsächlich ja etwas, wo man in der Agentur von den Ressourcen her einen sehr guten Mix braucht. Was wir zum Teil mit unseren Kunden nicht machen können, ist jemand, der nun gar keine Erfahrung hat und auch im Studium nebenbei nicht branchennah oder zumindest dienstleistungsnah gearbeitet hat. Ich glaube, das wird dann sehr schwierig. Was sicherlich immer hilft es, wenn jemand sich kontinuierlich auch so ein bisschen am Zahn der Zeit informiert hat. Also wenn jemand sich für Marketing interessiert, dann ist es natürlich auch sinnvoll, wenn er nicht nur auch im Studium die Schwerpunkte entsprechend gesetzt hat, sondern auch schon bei der Wahl der Studentenjobs schaut, dass er sich da Know-how aufbaut und auch eben dieses hohe Maß an Eigeninitiative und an Leidenschaft, sich die Themen auch selber anzuschauen und anzueignen, wozu ja grundsätzlich Studenten schon mal überdurchschnittlich gut in der Lage sind, weil sie das ihnen ja auch abverlangt wird im Studium. Aber darüber hinaus ist es ja auch eigentlich nie so einfach gewesen wie heute, auch ins Selbststudium zu gehen. Also sich anzuschauen, wie man eine LinkedIn-Kampagne macht, das kann man sich heute fast schon selber beibringen. Auch kostenfrei fast schon durch die vielen Anbieter, die das draußen das Wissen zur Verfügung stellen. Also ein hohes Maß an Eigenengagement, an Leidenschaft für Themen, die für uns jetzt wichtig wären. Dann muss natürlich auch gerade was frei sein. Also das gehört natürlich auch dazu. Wir sind ja keine große Agentur. Und es muss natürlich selbstverständlich ins menschliche Gefüge passen. Ne? Also dass die Sympathieebene passt, dann lerne ich natürlich erstmal den Bewerber kennen, aber dann in der nächsten Runde auch das ganze Team. Und sowohl der Bewerber muss sich wohlfühlen, das ist auch ganz wichtig. Man bewirbt sich als Unternehmen ja auch bei dem Bewerber. Aber auch das ganze Team muss sagen, doch, wir finden, das passt gut rein. Das ist eine Bereicherung und das ist jetzt auch ein Thema, was der neue junge Kollege besetzen kann, wo wir einfach auch nicht mehr so stark sind. Wir haben als über unsere vielen Jahre Berufserfahrung andere Stärken uns angeeignet. Aber es ist schon auch so, dass es rasant da draußen ja auch vonstatten geht, was neue Online-Themen angeht und was einfach auch den technologischen Hintergrund angeht. Und da ist das schon toll, wenn man junges Talent findet, das sich dafür begeistern kann und dann noch ins Team passt.
Das klingt sehr gut, vor allem, weil du ja vorhin auch gesagt hast, dass es euch unheimlich wichtig ist, dass das Team so zusammenhält. Genau, das klingt auf jeden Fall spannend. Du hast nun mehrmals auch nebenher quasi dein Studium schon angesprochen und wie wichtig es ist, was man im Studium wählt. Mich würde nur interessieren, was hat dir denn damals am meisten Spaß gemacht an Vorlesungen und Seminaren an der Leuphana?
Mir haben tatsächlich am meisten die Sachen Spaß gemacht, die einen großen Praxisbezug hatten. Also die Dinge, die man dann auch machen musste. Ich hatte dann auch Zivilrecht, das waren so Sachen, die Scheine musste man machen damals. Und da habe ich für mich einfach das pragmatisch gesehen, gut, das muss jetzt sein. Aber das ist etwas, was ich auch sofort wieder in die Ecke gestellt habe, als ich es nicht mehr brauchte. Für mich persönlich war toll, wenn Gastredner da waren. An die kann ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnern. Und einer hatte mich, das war ein Zukunftsforscher von der VW, der hatte mich auch inspiriert zu meiner Abschlussarbeit. Die wiederum hat mir in München auch weitergeholfen, dann Fuß zu fassen beruflich. Also das fand ich persönlich immer besonders toll, also Redner aus der Praxis. Und dann habe ich mir auch ein paar Leidenschaftsthemen dazu buchen können. Der Studiengang war ja sehr, sehr breit gefächert, auch viele geisteswissenschaftliche Themen. Und meine private Leidenschaft ist eben Cinema. Also wir konnten dort verschiedene Filmseminare besuchen, auch den, wie soll ich sagen, die Entwicklung des Films, Genderstudien. Das war also es waren auch einfach private Interessen von mir, die ich in dem Studium eben auch wiederfinden konnte. Und das weiß ich bis heute noch. Also das durfte ich auch Hausarbeiten eben schreiben über verschiedene Filme, die es mir besonders angetan hatten. Und das war so die Kirsche auf der Sahne, dass man jetzt im Studium und auch um Abschluss zu bekommen sogar noch ein privates Leidenschaftsthema leben konnte. Fand ich toll.
Klingst doch sehr begeistert. Aber insgesamt würde mich auch interessieren, was waren denn aber rückblickend so die größten Stärken des Studiums für dich? Also gar nicht unbedingt auch im Hinblick auf den Beruf, sondern insgesamt.
Man muss ja auch da ganz ehrlich sagen, dass man in Deutschland auch an Grenzen stößt ohne Studium. Da kann man noch so fleißig und gut sein und auch pfiffig und auch vieles verstanden haben. Wenn man wirklich Karriere machen möchte in Deutschland, dann braucht man ab einem gewissen Grad einfach den Vorweis auch, dass man ein Hochschulstudium abgeschlossen hat, gerne auch erfolgreich. Für manche Zweige, manche Vorstände braucht man ja nicht nur dann jetzt einen Master, auch sogar auch schon einen Doktortitel. Das muss man auch ein bisschen realistisch dann sehen. Also wenn man Karriere machen möchte, ist das heutzutage ohne Studium fast nicht möglich. Also Karriere jetzt im klassischen betriebswirtschaftlichen Sinne. Und das habe ich damals auch schon so gesehen. Das ist also allein deswegen schon entscheidend gewesen. Aber ich finde auch tatsächlich die soziale Komponente, also bis heute bin ich mit einigen befreundet noch aus dem Studium. Die haben alle ihren eigenen Weg wir haben alle unterschiedliche Wege gemacht, aber das sind auch Freundschaften, die zum Teil auch fürs Leben halten können. Und das finde ich natürlich toll, weil man ist 4, 5 Jahre nun gemeinsam durch das Ganze durch und hat viel auch zusammen erlebt und zum Teil auch zusammen gewohnt. Also das hält auf jeden Fall. Und auch schon, was ich erwähnte, dieses hohe Maß an Eigenverantwortung, wie man sich jetzt durch die damals auch sehr komplizierte Prüfungsordnung dann eben ja durcharbeitet und für sich einen Weg findet und sich durchbeißt und es ist nun mal auch gepflastert, so ein Studium, es sei denn, man hat nun 10 Jahre Zeit und sieht es nun ganz locker und es fällt einem alles leicht, aber das ist heute in der Praxis, wenn ich viele Studenten jetzt so von Weitem sehe, sind alle doch auch sehr ehrgeizig, sehr diszipliniert und ich bin da auch immer sehr beeindruckt davon, was sie sich alles ja auch dann nicht gönnen und das finde ich dann schon auch das bemerkenswert, wie man sich heute mit so viel Eigenleistung und Eigenverantwortung und Disziplin durch die zum Teil ja doch sehr kompakten Lerninhalte durcharbeitet und immer wieder am Schreibtisch auch sich motiviert und dann wieder versucht, ein Maß an Pause zu finden und gleichzeitig dann auch noch tolle Praktikas finden muss. Und also die Herausforderungen für junge Studenten sind ja heute schon sehr hoch. Und das qualifiziert viele dann eben schon auch, finde ich, wenn sie dann als Berufseinsteiger starten, dann auch ihren Job entsprechend anzugehen. Zumindest beobachte ich das bei den Werkstudenten oder auch den jungen Berufseinsteigern, die wir bei uns so hatten. Da bin ich schon beeindruckt, was die heute sich selber auch alle so abverlangen.
Ja, das stimmt. Ich glaube auch gerade während Corona hat das nochmal zugenommen, dass man diese Selbstdisziplin haben muss.
Ja.
Genau. Was mich dann auch interessieren würde, es gibt ja bei uns zum Beispiel an der Leuphana auch einen Gründungsservice. Hast du damals eigentlich auch diesen Service in Anspruch genommen?
Nein, das war damals auch noch gar nicht ja meine Idee. Ich habe ja in dem Sinne auch jetzt keine freie Geschäftsidee gehabt, sondern ich habe eine Möglichkeit gesehen, sich zu gründen. So würde ich das eher ausdrücken. Und mir war nach dem Studium erstmal wichtiger auch, ich wollte nach München auch oder zumindest in eine große Stadt und ich wollte erstmal in einem großen Konzern anfangen. Und das war mir ja auch gelungen und das war so mein Weg erstmal und dann im Marketing eben ein bisschen Fuß zu fassen. Der Gründungsgedanke kam ja dann erst eigentlich danach.
Verstehe. Da würde mich besonders interessieren, was würdest du denn gerade jungen Gründern und Gründerinnen mit auf den Weg geben, so als Tipps für ihre eigene Gründung?
Ich würde mir grundsätzlich mehr Mut wünschen und stelle immer noch fest, obwohl sich die ganze Gender-Thematik ja sehr gewandelt hat, auch in den letzten 30 Jahren, aber dass sich noch mehr Frauen, nicht nur junge Frauen, auch vielleicht sogar mal ältere, bisschen ältere Frauen, trauen zu gründen und nicht per se in erster Linie das Risiko sehen. In der Regel ist es gar nicht so schwierig, wenn man es vernünftig angeht und eine gute Idee und ein gutes Produkt hat, das Gleiche zu verdienen, relativ zügig sogar, wie man das vorher in dem Angestelltenverhältnis verdient hat. Das ist häufig so ein Irrglaube. Und man hat eher die Chance, auch mal kurzfristig deutlich mehr zu verdienen. Das sind Dinge, die kann man ja sich ganz normal ausrechnen. Also nicht selbstständig machen, so zur Selbstverwirklichung und Selbstzweck, sondern man muss dann schon mal einen Excel-Sheet bedienen oder einen Taschenrechner, um das einmal auch durchzurechnen. Was brauche ich am Ende, um wieder auf meinem Gehalt zu landen? Was muss ich dazu reinbekommen? Was muss ich an Margen nehmen? Also auch selbstbewusst Margen nehmen, auch selbstbewusst Rechnung stellen. Das ist doch immer noch etwas, wo ich mich wundere, wie viele gerade Frauen da ein bisschen ängstlich rangehen an das Thema. Und ja, diese vermeintliche Sicherheit im Angestelltenverhältnis, die ist ja so gar nicht unbedingt realistisch. Man muss ja auch sehen, jetzt kommt sowas wie in diesem Jahr, das ist auch für große Unternehmen eine Riesenherausforderung. Zum Teil haben kleine Unternehmen, wie wir zum Beispiel, ja auch nur eine Kündigungsfrist von 4 Wochen. Also selbst wenn alles mit rechten Dingen zugeht, ist das ja nur eine vermeintliche Sicherheit. Und das sind so Argumente, die man dem einen oder anderen vielleicht auch mal vor Augen führen ja darf, zu sagen, wo ist jetzt für dich jetzt wirklich auch ganz sachlich gesehen der Vorteil im Angestelltenverhältnis zu dem, was du in der Selbstständigkeit machen könntest. Aber entscheidend ist schon, dass man auch von Anfang an Kunden hat, die auch bezahlen. Also nicht nur eine tolle Idee, die viele gerne nutzen wollen. Das gibt's wie Sand am Meer. Das kann fast jeder talentierte Mensch irgendwo anbieten. Es geht ja darum, dass das auch bezahlt wird und dass jemand auch ja im Markt auch bereit ist zu bestehen und auch den Marktwert entsprechend dafür zu bezahlen. Und da sehe ich manchmal noch so eine gewisse Naivität, dass man also von Anfang an schaut, wer ist auch wirklich eine relevante Zielgruppe? Wie viel wird dafür realistischerweise bezahlt? Und gibt es jetzt schon Kunden, die ich bei der Gründung bereits habe, die auch sofort bezahlen. Wenn man das eigentlich soweit hat, dann ist der Rest eigentlich im Kleinen, wie später auch vielleicht im Großen oder ganz Großen, eine reine Rechengeschichte. Dass man versucht, auf bestehende Zahlen und Statistiken zurückzugreifen, dass man realistisch bleibt, eher pessimistisch, dass man guckt, was habe ich auch für Unterstützer, wie kann ich mein Netzwerk aufbauen und habe ich auch jemanden, also wie ist mein Backup-Plan, wenn mal was schief geht, wenn ich mal krank werde, wie will ich das dann machen und vor allem möchte ich alleine, möchte ich ein Team sein, was sind das wieder für Herausforderungen? Also es gibt viel zu bedenken, aber es ist grundsätzlich grundsätzlich eine sehr spannende Reise. Und für alle die, die ja das Gefühl haben, sie kommen jetzt bei ihrem Arbeitsverhältnis nicht ganz so weit, dann möchte ich sagen, ja, denkt es doch einmal ganz konkret durch, lasst euch beraten. Auch für Mütter ist das häufig eine tolle Variante. Gerade die glauben oft, sie sind im Angestelltenverhältnis besser aufgehoben. Da würde ich widersprechen wollen. Es käme eben auf das Produkt und auf das Team an, mit dem man dann zusammenarbeitet.
Vielen Dank auf jeden Fall für die Tipps. Das klingt sehr gut. Da würde mich doch auch interessieren, was waren so persönlich für dich so die wichtigsten Zutaten auf deinem Weg zu deinem heutigen Beruf?
Tatsächlich, das klingt so ein bisschen pathetisch, aber tatsächlich die Menschen. Also die unterschiedlichen Menschen, die mich immer wieder sehr inspiriert haben und auch Mut gemacht haben oder mich auf Ideen gebracht haben. Es gibt tatsächlich viele Menschen, die auch Freude daran haben, wenn jemand seinen Weg macht und ganz ohne Gegenleistung sich auch freuen, an entsprechenden Stellen auch mal zu coachen oder ihr Netzwerk zur Verfügung zu stellen oder Ideen mitdenken, auch tatsächlich Kunden empfehlen und häufig einfach nur Freude daran haben, das auch mitgemacht zu haben. Das muss ich sagen, hat mich jetzt durch die ganze Zeit auch getragen und es gab immer wieder über die Menschen und die Diskussionen und auch die Begegnungen, Meetings, Kunden, tolle Chefs, die einen weitergebracht haben. Das hat dann so das eine oder andere sich dann zusammengefügt. Und wenn man dann sozial noch ein gutes Umfeld hat, wo man sich unterstützt fühlt und nicht ganz allein auf der Welt ist sozusagen, dann ist das, glaube ich, eine ganz gesunde Basis, um auch mal was Unkonventionelles auszuprobieren.
Das klingt sehr gut. Ich glaube, da werden sich viele freuen, die das hören, die dich auf deinem Weg begleitet haben. Was mich jetzt als nächstes interessieren würde, wäre, welchen Rat würdest du Absolventinnen der Fana mit auf den Weg geben, wenn sie nach ihrem passenden Job suchen? Wie hast du damals gemerkt, hey, Gründung ist für mich so das Passende?
Bei mir war es ja direkt nach dem Studium nicht die Gründung, sondern erstmal der Wunsch, in einen großen Konzern zu gehen. Der war bei mir sehr ausgeprägt. Ich wollte einmal so ein bisschen große, weite Welt schnuppern und auch das, was große, weltweit agierende Konzerne einem eben bieten können. Auch weltweite Geschäftsreisen und auch dieses System, was hinter so einem großen Global-Konzern dann steht. Das war für mich jetzt interessant. Ansonsten würde ich ja eigentlich auch nichts Neues, was viele sicherlich nicht sowieso schon machen. Mich würde wundern, wenn der Antrieb immer nur eine einzige Sache wäre. Ich finde, man muss vieles berücksichtigen. Man muss auch die familiäre Situation berücksichtigen, weil häufig die Familie oder auch die private Situation, Lebensgefährte und Ähnliches ja auch entsprechende psychische Stabilität gibt. Und das ist ganz wichtig, um im Beruf auch erfolgreich zu sein. Also wenn ich abwäge, brauche ich jetzt von Anfang an einen sehr gut bezahlten Job, um zum Beispiel Studienschulden abzuzahlen, dann gehört das mit auf die Liste. Genauso wie aber brauchen meine Eltern vielleicht genau jetzt gerade Unterstützung und ich werde nicht so weit wegziehen. Jetzt ist gerade mein Lebensgefährte dran, dann bin ich vielleicht dran oder umgekehrt. Also ich möchte immer schon mal das Ausland kennenlernen. Ich wollte immer schon mal in die und die Branche. Muss genauso mit rein, wie wo habe ich auch die besten Chancen. Jetzt aufgrund meiner Abschlussarbeit oder meiner Praktikas habe ich schon Connections. Aber wo zieht es mich eben auch von der Leidenschaft hin? Also es ist auch schade, wenn man jetzt aus rein pragmatischen Gründen eine Richtung wählt und denkt, das ist so vernünftig. Das holt einen irgendwann immer ein, weil gerade wenn man ehrgeizig und gut ist, kommt man ja sehr schnell immer weiter in einer Richtung und irgendwann hat man eine so hohe Spezialisierung in einem Bereich erlangt und stellt dann irgendwann fest, aber das war eigentlich nie das, was ich machen wollte. Und wenn man fleißig und wirklich angeknipst ist und ordentlich reingibt, dann könnte man das in fast jedem Bereich ja auch schaffen, da erfolgreich zu werden. Aber von Anfang an schon auch danach zu horchen, was sind einfach auch Leidenschaftsthemen von mir. Das wird am Ende heraus Zeit sparen, weil sonst holt es einen sowieso ein.
Das heißt, man sollte so den Ausgleich finden zwischen den pragmatischen Gründen und der eigenen Leidenschaft.
Das würde ich unbedingt unterstreichen, ja.
Okay, das klingt sehr gut. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage für dich. Mich würde interessieren, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ja, ich hoffe noch bei Pier 9. Ich hoffe, dass die Agentur weiterhin auch jetzt durch diese Zeiten gut durchkommt, dass wir alle gesund bleiben und dass wir weiterhin Freude haben, mit der Dynamik des Marktes auch weiter zu wachsen, dass wir den Ehrgeiz haben, da auch am Zahn der Zeit zu bleiben, dass unsere Kunden uns gut gesonnen sind. Also ich hoffe eigentlich genau in der gleichen Position, aber mit einem bisschen veränderten Markt und vielleicht mit neuen Schwerpunkten, neuen Inspirationen, vielleicht ein paar mehr Mitarbeiter, aber auch nicht deutlich mehr, weil gerade so finde ich es gerade sehr gesund und gut. Also ich hoffe nicht ganz ganz woanders. Außer, dass die Agentur vielleicht noch mal mehr Stabilität hat so und gut die Herausforderung der Zeit jetzt auch meistert.
Da drücke ich euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen und hoffe, dass da alles gut läuft.
Danke.
Vielen Dank, Annika, für das tolle Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Ja, danke schön. Danke an dich und deine Zeit und eure tolle Idee.
Immer wieder gerne. Das war's dann auch für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt's auch zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und falls ihr Vorschläge habt für zukünftige Gäste, dann freuen wir uns sehr über eine Nachricht von euch. Wir freuen uns auch, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.